NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche liest Christian Berkel 5 weitere Auszüge aus dem Roman In einem Zug von Daniel Glattauer. Der berühmte Autor von Liebesromanen, Eduard Brünnhofer, sitzt im Zug von Wien nach München, wo ihn ein unangenehmer Termin erwartet. Er lernt Katrin kennen, eine Frau frühen mittleren Alters mit umfangreicher Handtasche, die sich darauf versteht, ihn bei seiner Eitelkeit zu packen und ihm alles zu entlocken, was er eigentlich lieber für sich behalten möchte, zum Beispiel Details über seine langjährige glückliche Ehe mit Regina und das Leben mit ihrer beider Tochter Tanja oder sein Verhältnis zu Alkohol. Katrin stellt unablässig Fragen. Sie hat, sagt sie, noch nie ein Buch von Brünnhofer gelesen. Jetzt will sie wissen, was er beim Schreiben von intimen Szenen fühlt und was seine Frau Regina davon hält. Dann hält der Zug in Salzburg, wo ein längerer Aufenthalt angekündigt wird. Als sie wieder weiterfahren, nimmt Brünnhofer ihre Frage wieder auf, mit welchem Buch von ihm sie beginnen sollte, um sein umfangreiches Werk kennenzulernen.
Katrins Blick ist plötzlich wieder angestrengter geworden. Ich schätze, er ist Teil ihrer Gesamtanstrengung, mit der sie im Geiste schon die nächsten indiskreten Fragen an mich formuliert. Ich komme dem zuvor und sage, die Morgenfrau würde ich dir empfehlen. Welche Morgenfrau? Empfehlen? Wofür? Sie wirkt ratlos und es freut mich, sie auch einmal auf dem falschen Fuß erwischt zu haben. Du hast mich gefragt, welches meiner Bücher ich dir im Besonderen empfehlen würde. Ach ja, richtig, sagt sie jetzt mit etwas überzogener Begeisterung. Es ist ihr sichtlich unangenehm, dass ich sie daran erinnern musste. Und ich denke, die Morgenfrau würde ganz gut zu dir passen. Ja? Warum? Weil du Juliane mögen wirst. Das ist die Hauptperson in dem Roman. Ist das die Morgenfrau? Ja. Und warum ist sie die Morgenfrau? Was bedeutet Morgenfrau? Interessiert dich das? Frage ich. Ja. Wirklich? Ja, sehr sogar. Das ist gut. Das ist der Sinn eines Buchtitels. Er soll Interesse wecken. Also sag schon, was bedeutet Morgenfrau? Fragt sie. Verrate ich nicht. Da musst du schon den Roman lesen. Sie lächelt. Lächeln 7. Eine neue Variante. Heiter, schmollend, Unterlippe nach vorne gewölbt, Bedeutung, sie kriegt, was sie will, aber manchmal eben doch nicht. Dann sag mir wenigstens, warum diese Morgenfrau gut zu mir passen soll. Weil ihr ähnliche Typen seid, Juliane und du. Wie ähnlich? Vom Temperament her, von der offenen Art, vom Alter und auch von den Lebensumständen. Du wirst dich mit ihr identifizieren können, denke ich. Also bin ich auch eine Morgenfrau? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie du am Morgen bist oder wie du morgen bist. Ich weiß nur, wie du heute tagsüber im Zug nach München bist. Und wie bin ich da? So ähnlich wie Juliane in meinem Roman. Diesmal lache ich. Vermutlich verfüge ich nur über 1-2 Lachvarianten. Wenn es so rüberkommt, wie ich mich dabei fühle, dann lache ich herzhaft. Denn ich freue mich, Katrin gerade ein Exemplar von Die Morgenfrau verkauft zu haben. Aber sie ist ja, wie gesagt, ein ähnlicher Typ wie Juliane. Sie gibt sich nicht so leicht geschlagen und bohrt weiter. Verliebt sich deine Morgenfrau? Ja, sogar mehrmals, erwidere ich. Das freut mich für sie. Sie weiß ihre Freiheit zu leben. Sie lebt eher Abhängigkeiten als Freiheiten. Dann kann sie mir nicht allzu ähnlich sein. Doch. Sie erkennt nämlich den Unterschied nicht. Katrin tut so, als hätte sie meine süffisante Bemerkung überhört. Gibt es auch pikante Szenen? Fragt sie. Das kommt darauf an, was du unter pikant verstehst. Sexszenen. Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht. Katrin wirkt gar nicht so, als würde sie sich für Sexszenen in nicht mehr ganz taufrischen Büchern eines alternden Schriftstellers interessieren, den sie vor kurzem mit ihrem Englischlehrer von anno dazumal verwechselt hat. Ich stelle mir nämlich noch immer vor, dass mein Mann solche Szenen schreibt, sagt sie. Das überrascht mich erst recht. Weder kann ich es nachvollziehen, noch kommt in mir gesteigerte Lust auf, mich schon wieder mit diesem belanglosen Bettrandthema befassen zu müssen. Darf ich dazu noch etwas anmerken, fragt Katrin. Muss das sein? Ja. Wenn es sein darf, dann muss es sein, sagt sie. Lächeln 1. Wir werden allerdings unterbrochen. Ein Fahrgast unbestimmten mittleren Alters in weißem Sakko, wahrscheinlich gebürtiger Villacher mit neapolitanischen Wurzeln, steht plötzlich vor uns, zeigt auf den freien Fensterplatz und fragt gezielt mich als das spontan identifizierte schwächere Glied in der Eindringlingsabwehrkette: Scusi, free? Also doch kein gebürtiger Villacher und ich muss rasch reagieren. Mein fauler Kompromiss zwischen Wahrheit und Notlüge mündet in ein achselzuckendes I don't know. Das genügt dem Mann, der es offenbar gewohnt ist, Widerstände zu brechen, um sich mit vorgehaltener Reisetasche sofort bei uns hineinzuquetschen. Katrin wirft mir einen bestürzten Blick zu und ergreift die Initiative.
No, 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 no. I'm sorry, sagt sie.
Dann packt sie ihr bestes Oxford-Englisch aus, um dem Mann klarzumachen, dass der Fensterplatz eindeutig nicht für ihn bestimmt sei, scheitert aber bei dem anschließenden Versuch, ihm auch den Sitz neben sich, also gegenüber von mir, auszureden. Sie hebt ihre Riesenhandtasche hoch und legt sie auf ihren Schoß. Der Mann, der offenbar prächtig damit leben kann, unerwünscht zu sein, lässt sich genüsslich in seinen Sitz fallen. Jetzt haben wir die Bescherung. Jetzt sind wir zu dritt. Das macht natürlich etwas mit uns, würde man in der Coaching-Sprache sagen. Ein neues Mitglied in der Gruppe und man verhält sich automatisch ganz anders. Ich jedenfalls komme mir plötzlich fremd vor. Auch fremd schräg gegenüber Katrin. Warum? Da kann die Psychologie gar nicht tief genug greifen. Denn zwischen Katrin und mir hat sich über wenige Stationen hinweg aus dem Nichts eine ungeheure, schon an Intimität grenzende Vertraulichkeit aufgebaut, die nun an der Realität eines breitbeinig dasitzenden Neapolitaners mit Villacher Wurzeln zerbricht. Kurzer Einschub. Gespreizte Beine, mit denen der brunftige Mann vom Mittelalter bis in die Neuzeit seine Signale zu senden versucht hat, gehen heutzutage gar nicht mehr. Dafür kriegt vielleicht ein vom Schanzentisch abhebender Skispringer auf dem Bergesel noch gute Haltungsnoten. Auf Sitzplätzen im öffentlichen Verkehr hat die Stellung breitbeinig nichts zu suchen. Ginge es nach mir, gehört sie, wie auch das noch immer recht beliebte männliche sich in den Schritt greifen, von außen und sogar von innen und dann noch ordentlich herumgraben, selbstverständlich vor Publikum, als nonverbaler Alltagssexismus abgeschafft. Sei es darum. Seit der Mann da sitzt, egal wie er da sitzt, fühle ich mich von Katrin entfremdet. Ich wüsste gar nicht, wie ich sie jemals wieder ansprechen sollte. Es ist, als wäre die Illusion einer langjährigen, innigen Freundschaft zerplatzt. Ich lehne mich zurück. Ich ziehe mich zurück. Ich sehe keinen Sinn mehr in meiner Reise. Meine Zukunftsprognose ist düster. In knapp 2 Stunden bin ich in München. Der Rest ist Zugfahren und Schweigen. Und ihr wird es bestimmt ähnlicher gehen wie mir. Denke ich. Dachte ich. Eduard, was ich vorhin sagen wollte. Katrin beugt sich über das ihr zugewandte, ausgescherte Bein des Italieners hinweg zu mir. Er wundert sich. Nichts hat für ihn darauf hingedeutet, dass wir uns kennen. Hoffentlich glaubt er nicht, dass jetzt Smalltalk zu dritt angesagt ist, wo er bei Katrin mit heißblütig vorgetragenen neapolitanischen Floskeln in schlechtem Englisch Eindruck schinden kann. Also meine Anmerkung zu deinen Sexszenen, sagt sie zu mir. Sie flüstert nicht. Nein, sie spricht laut und deutlich. Er hat es gehört. Ich wage nicht hinzusehen, aber ich glaube, er mustert uns beide. Wenn ich also deine Frau bin und ich lese eine Sexszene in deinem Buch, dann gibt es für mich 2 Möglichkeiten, führt sie aus. Ich nicke zwar in bewährter Manier, doch es fällt mir schwer, mich auf den Inhalt ihrer Worte zu konzentrieren. Denn der Italiener wirft mir gerade einen solidarisch gemeinten Blick zu, der mich an ein gängiges Porträtfoto von Eros Ramazzotti erinnert. Beschreibt mein Mann, was er mit mir erlebt? Oder beschreibt mein Mann, was bei uns schon länger nicht mehr stattfindet? Verstehst du, was ich meine? Ich nicke. Ich verstehe sie akustisch gut, wie offenbar auch Ramazzotti, und ich nehme durchaus zur Kenntnis, dass die Leidenschaft offenbar ihr Lieblingsthema ist, welches ihr vermutlich schon die längste Zeit schlaflose Nächte bereitet. Aber meiner Meinung nach ist jetzt nicht gerade der ideale Zeitpunkt dabei, so sehr ins Detail zu gehen. Habe ich mit meinem Mann noch ordentlichen Sex, dann lese ich auch gern seine Sexszenen, dann beziehe ich sie auf mich. Dann sind sie für mich wie eine geheime persönliche Widmung und ich selbst fühle mich sogar als Quelle seiner Inspiration. Ich weiß, was du meinst, sage ich. Der Italiener kriegt immer größere Ohren. Auch wenn er sicher nicht jedes Wort versteht, scheint er instinktiv zu spüren, worum es geht. Wenn mit meinem Mann aber sexuell nicht mehr viel läuft und schriftlich tobt er sich dafür umso mehr aus und denkt dabei an alle anderen Frauen, nur nicht an mich, dann ist das für mich wie Betrug. Dann kann er gleich fremdgehen. Sexuell fremdgehen und sexuell fremdschreiben ist für mich das Gleiche. Naja, da sehe ich schon einen gewissen Unterschied, halte ich kleinlaut dagegen. Wenn ich mich nicht täusche, hat mir der Italiener soeben aufmunternd zugezwinkert. Aber was bitte hat das mit mir zu tun? Frage ich Katrin. Ich habe es ziemlich energisch gesagt. Der Italiener soll aufgrund meiner Gestik erkennen, dass ich mich vom Inhalt bzw. von der Stoßrichtung des Gesprächs distanziere. Naja, ich will dich jetzt nicht ausfragen. Du wirst schon selbst wissen, an wen du damals gedacht hast. Ehrlich gesagt kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Auch Ramazzotti zuckt jetzt mit den Schultern. Ich glaube, er hält zu mir. Mit starken Frauen, die den Ton angeben, tut er sich wahrscheinlich prinzipiell schwer, außer mit der Mama, natürlich. Ist ja bei dir auch schon eine Ewigkeit her, sagt sie. Was? Dass du Sexszenen beschrieben hast. Der Italiener hebt eine Hand und kratzt sich damit am Hinterkopf, wie man das bei rhetorisch überforderten Fußballern in TV-Interviews allzu oft sieht. Sex versteht man ja in jeder Sprache. Vielleicht versucht er, einen Reim darauf zu finden, warum sie andauernd von Sex spricht und ich in Abwehrhaltung gehe. Ja, das ist ewig lang her, wiederhole ich, um ein bisschen für Gleichklang zu sorgen. Du schreibst ja keine Liebesromane mehr, sagt sie. Ja, das stimmt. Schon länger nicht mehr. Ist es wegen der Liebe oder der Leidenschaft? Wie meinst du, wegen der Liebe oder der Leidenschaft? Naja, ob dir die Leidenschaft dazu fehlt oder die Liebe abhanden gekommen ist. Warum soll mir die Liebe abhanden gekommen sein oder die Leidenschaft fehlen? Also ich stelle mir das zumindest so vor. Was stellst du dir vor? Mir ist es mit der Leidenschaft ja auch immer so ergangen. Aha, die Liebe lässt sie unter den Tisch fallen. Da kennt sie sich nicht so gut aus. Wie ist es dir ergangen? Der Italiener fiebert mit. Sein Blick wandert wie in der Ehrenloge am Center Court in Wimbledon von der wuchtigen Aufschlägerin zum in die Defensive gedrängten Rückschläger. Er hat sogar den Mund leicht geöffnet. Mir ist es mit der Leidenschaft ja auch immer so ergangen, sagt Katrin. Wie ist es dir ergangen? Dass sie mir schon nach relativ kurzer Zeit in einer fixen Beziehung abhanden gekommen ist. Und das wird bei dir und Regina sicher nicht anders gewesen sein. Du musst es ja wissen, sage ich. War es anders? Ja, es war anders. Der Italiener mag es, wenn ich widerspreche. Und was war anders? Uns ist nicht schon nach kurzer Zeit die Leidenschaft abhanden gekommen. Dann halt nach etwas längerer Zeit. Auch nicht nach etwas längerer Zeit. Das glaube ich dir nicht. Ramazzotti glaubt es mir. Seine Unterstützung tut mir gut. Im Fußball würde man sagen, er ist gerade mein 12. Mann. Irgendwann wird jede Beziehung zur Routine und dann macht Sex nur noch halb so viel Spaß, behauptet Katrin. Hier würde ihr Ramazzotti vermutlich recht geben. Zumindest bei uns Frauen ist das so. Hier würde Ramazzotti heftig widersprechen. Wie willst du das beurteilen? Deine längste Beziehung hat wie lange gedauert? Frage ich. 4 Jahre. Mit Uwe aus Köln. Richtig, hast du erzählt. Und das war noch dazu eine Fernbeziehung, erinnere ich sie. Eben. Und selbst die hat sich schon nach 2 Jahren abgenutzt, von der Leidenschaft her. Wie muss es Regina dann erst nach einer halben Ewigkeit ergehen? Jetzt wird sie fast schon unverschämt. Ich will gerade laut protestieren. Aber der Neapolitaner kommt mir zuvor. Er gestikuliert. Er will uns etwas mitteilen. Jetzt ergreift er das Wort.
It's not so good, sagt er.
Er zeigt auf mich, dann auf sie, dann auf mich, dann auf sie.
It's not so good,
Katrin und ich schauen einander fragend an.
I think, mister, it is better you change place and you sit there.
Er deutet auf den leeren Fensterplatz. Er meint, ich soll mich dort rübersetzen.
I think it is better, mister, so you can better talk to your daughter.
Mille grazie, but she's not my daughter. Das musste ich sofort klarstellen. Oh, perdono. Jetzt hält er verschämt die Hand vor den Mund und schmunzelt Ramazzotti-mäßig. Nein, er schmunzelt geradezu Ramazzotti-Backstage-mäßig.
Una donna così giovane e carina. Bravissimo.
Wahrscheinlich, was für eine hübsche junge Frau. Herzliche Gratulation. Katrin kann damit recht wenig anfangen und erklärt ihm in sachlichem Ton, dass wir beide kein Paar, sondern allerhöchstens befreundet sind, weil wir uns nämlich gerade erst kennengelernt haben. Der Italiener im weißen Sakko wirkt umso tiefer beeindruckt. Vermutlich hält er uns österreichische Männer oder irrtümlich sogar die Deutschen jetzt für Teufelskerle. So schnell ist er schon lange nicht mehr mit einer Donna Carina beim Thema Sex gelandet, mag er denken. Salzburg, Teil 2. Der Zug hat die Verspätung aus Villach im Gepäck und schleppt sich damit Richtung München. Der Italiener heißt Giovanni, kommt in Wirklichkeit aus Ravenna, baut Photovoltaikanlagen und fährt nach Rosenheim, wo es Interessenten gibt. Wir haben uns vorhin sehr kurz und ganz nett zu dritt unterhalten. Er spricht und versteht sogar ein paar Brocken Deutsch, was wirklich nicht notwendig gewesen wäre. An Katrin schätzt er, wie er so vornehm wie möglich zu umschreiben bemüht war, ihre Vitalität und ihre Muskeln, also ihren Körper. Das war klar. An mir die Tatsache, dass ich Schriftsteller bin. Mein Name kommt ihm bekannt vor, doch das behauptet praktisch jeder, der mich nicht kennt, aber glaubt, mich kennen zu müssen. Er bildet sich sogar ein, daheim in Ravenna einmal ein Buch von mir in der Hand gehabt zu haben. Da übertreibt er es jetzt mit seinem Bemühen um Wertschätzung meiner Arbeit, aber so sind wir Menschen. Solange wir uns völlig fremd sind, geringschätzen wir einander oft genussvoll um die Wette und schicken uns mit allen erdenklichen Vorurteilen behaftet gegenseitig in die Wüste. Doch kaum kommen wir unverhofft miteinander ins Gespräch, teilen wir uns in liebevoller Zuwendung die schönsten Sachen mit und heischen inbrünstig nach der Gunst des anderen. Ich bin da um nichts besser, denn ich sage ihm sofort, wie großartig ich Photovoltaikanlagen finde und dass er, der Herr Giovanni, mit seinem weißen Hochglanzsacko einer ist, der die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder rettet, ein Volksheld, ja ein globaler Weltklimaheld aus dem wunderschönen und kulturell bedeutenden Ravenna im Herzen Italiens. Statt dass ich ihm vorschlage, er möge zuerst einmal die öffentliche Potenzbekundung beenden und seine Spreizbeine zusammenklappen, bevor wir überhaupt ein Wort miteinander weiterreden. Aber egal. Er hat sich ohnehin bereits verabschiedet, und zwar sehr abrupt. Das hat mich dann doch ein wenig überrascht. Denn er wollte ursprünglich nur auf die Toilette gehen und hätte sicher noch spannende Details zur Energieversorgung der Menschheit und Rosenheims auf Lager gehabt. Katrin suchte gleichfalls den sogenannten stillen Ort auf, wobei der Ort nirgendwo weniger still ist als in einem Zug. Und es mir in ewiger traumatischer Erinnerung bleiben wird, wie panisch meine Angst als Kind war, einmal in so einen Hexenkessel von Klomuschel hineinzufallen, unter höllischem Getöse durch das versiffte Fass ohne Boden zu rutschen und unten auf den Gleisen rauszukommen während der Fahrt bei mindestens 100 Kilometern pro Stunde. Den Phantomschmerz spüre ich heute noch, aber das nur nebenbei. Katrin kam zuerst zurück, zwinkerte mir zu, keine Ahnung warum, vielleicht bloß eine kleine Sympathiekundgebung zwischendurch. Dann kam Giovanni, holte aber nur seine Reisetasche ab und sagte,
Allora, ciao, bye bye, Mr. Brunhoff und Mrs. The young lady. It was nice to meet you and have talked to you. I will now change to another place.
Begründung: Er hat zufällig einen alten Bekannten getroffen, mit dem er sich jetzt unbedingt austauschen muss. Vielleicht wollte er aber auch einfach nicht mehr Englisch mit uns reden. Müsste ich beim Englischreden ständig gegen den Ravenna-Akzent ankämpfen, so wäre mir das auf Dauer auch zu anstrengend. Jetzt kehrt jedenfalls wieder Ruhe in unser beider Viererabteil ein und dank Giovanni sind wir einander insofern ein ordentliches Stück näher gekommen, als wir uns nun auf den Fensterplätzen direkt gegenüber sitzen, alle vier Beine schön parallel zueinander. Der Nachteil der neuen Position? Wir müssten unsere Köpfe schon fast mit Gewalt voneinander wegdrehen, um uns nicht andauernd anzuschauen. Es wäre also hoch an der Zeit, dass Katrin sich zum Beispiel wieder einmal in ihr Handy oder in ein Buch, meinetwegen britische Literatur, vertieft und ich mir meine Unterlagen für München zur Hand nehme. Ich warte darauf, dass sie beginnt. Aber sie lächelt nur. Lächeln zwei. Halb ironisch. Ich würde zu gerne wissen, worauf sich ihre halbe Ironie gerade bezieht. Und fast noch interessanter, was nimmt sie mit der anderen Hälfte ihres Lächelns gerade ernst? Dann habe ich die rettende Idee. Ich frage sie einfach. Warum lachst du? Wegen dem Italiener. Wieso? Wieso glaubst du? Keine Ahnung, so lustig fand ich ihn nicht. Wieso glaubst du, ist er gegangen? Fragt sie. Weil er einen Bekannten getroffen hat, oder? Nein. Sondern? Weil ich ihn darum gebeten habe, sagt sie. Lächeln eins. Pause. Was? Ja, ich habe ihn draußen abgefangen und gefragt, ob es ihm sehr viel ausmachen würde, sich woanders hinzusetzen. Es sind ja jede Menge Plätze frei. Denn wir beide, also du und ich, wir führen gerade ein sehr, sehr wichtiges Gespräch. Also für mich ist es wichtig. Denn ich möchte auch gern ein Buch schreiben. Und ich muss dir, dem bekannten Schriftsteller, dazu ganz wichtige Fragen stellen. Zum Thema, zum Konzept, zum Verlag, wie man da am besten vorgeht. Und wenn jemand Dritter anwesend ist, also zum Beispiel er, dann kannst du nicht so offen darüber reden, dann bist du irgendwie gehemmt. Und dann komme ich mit meinem Anliegen nicht weiter. Ich staune noch ein drittes Mal. Du willst ein Buch schreiben? Frage ich. Nein, oder ja. Ich weiß nicht, vielleicht. Irgendwann einmal. Also stimmt das jetzt? Willst du ein Buch schreiben? Nein, derzeit nicht. Du willst also kein Buch schreiben? Nein, ehrlich nicht? Ehrlich nicht. Warum sagst du es dann? Meiner Einschätzung nach ist das eine der bisher spannendsten Fragen, die ich Katrin gestellt habe, seit wir uns kennen. Was glaubst du? Bitte nicht. Oder in Worten an sie, bitte frag mich nicht andauernd, warum ich etwas glaube, wovon ich keinen blassen Schimmer habe, sonst würde ich dich ja nicht fragen. Weil, lächeln eins, zwei und drei hintereinander. Weil ich mit dir allein sein wollte, sagt sie. Schön. Vorvorgestern wäre mir vielleicht heiß geworden, vorgestern eventuell noch warm. Heute bin ich diesbezüglich cool und frage, warum? Weil ich mit dir ungestört reden will. Ja? Ja. Noch immer? Ja. Worüber? Diese Rückfrage war etwas überhastet und deshalb unvorsichtig, wie Katrins Antwort sogleich beweist. Über die Liebe, sagt sie nämlich. Über die Liebe, wiederhole ich. Weil es ja an sich eine schöne Formulierung ist. Aber ehrlich gestanden, so ganz blicke ich bei Katrin und ihrer schrägen Vorliebe für die Liebe oder was sie darunter versteht, nicht durch. Das ist dein Thema, stelle ich fest. Das ist unser aller Thema, erwidert sie. Schon, aber normalerweise thematisiert man es nicht andauernd, überhaupt in einem Zug, mit jemandem, den man kaum kennt. Ich glaube, ich kenne dich schon ganz gut, sagt sie. Naja. Und es gibt nicht viele solche Männer. Was für Männer? Mit denen man über die Liebe reden kann. Stimmt, ich bin auch nicht unbedingt einer, aber so gut kennt sie mich eben nicht. Und du bist da ja sogar in doppelter Hinsicht ein Experte, sagt sie. Klingt schmeichelhaft, aber seit ich weiß, mit welchen Geschichten sie Italiener aus dem Abteil verbannen kann, zweifle ich an der Aufrichtigkeit jedes ihrer Worte. In welcher Hinsicht? Und warum gleich in doppelter Hinsicht, frage ich. Du hast zahlreiche Bücher über die Liebe geschrieben. Ja, schon. Weil es dir ein echtes inneres Anliegen war. Ja? Ja, das hast du selbst gesagt, hier vor 2 Stunden ungefähr. Und außerdem kannst du dich mit Hingabe in Liebende hineinfühlen. Das haben wir auch bereits erörtert. Ja, das haben wir ausgiebig erörtert. Ich kann mich gut daran erinnern. Also bist du für mich ein Experte. Okay. Und wo ist da die doppelte Hinsicht, Die doppelte Hinsicht ist Regina. Natürlich, Ekla, Gina, wer sonst? Und wieso? Dank deiner Frau Regina bist du ein Experte für Langzeitbeziehungen. Das ist grausam sachlich formuliert. Und ich weiß auch warum. Katrin hasst Langzeitbeziehungen. Am besten, ich nagle sie direkt darauf fest, damit wir hier mit offenen Karten spielen. Und du hast offenbar eine chronische Abneigung gegen Langzeitbeziehungen, sage ich. Nein, ich frage mich nur, was fragst du dich? Und warum fragt sie es eigentlich mich, wenn sie es sich fragt? Wie ehrlich kann so eine lange Beziehung sein? Ehrlich? Ich meine, ist das ehrlich deine Frage? Frage ich. Ja. Und wie lautet deine ehrliche Antwort? Ganz unter uns? Ganz unter uns. Ganz unter uns, bestätigt sie. Ganz unter uns weiß ich nicht, wie ehrlich andere Beziehungen sind, egal ob kurz oder lang. Und ganz unter uns ist es mir ehrlich gesagt auch relativ wurscht. Und wie ehrlich ist eure Beziehung? Das wirst du ja wissen. Und wurscht kann es dir auch nicht sein. Meine Beziehung mit Gina? Ja. Ob sie ehrlich ist? Genau. Ja, sage ich. Ehrlich? Ja, nach meinem Begriff von Ehrlichkeit, ehrlich. Bevor sie mich nach meinem Begriff von Ehrlichkeit fragen kann, sage ich, und worauf willst du hinaus? Denn so sehr ich unsere verbalen Spielchen liebe, irgendwann muss Schluss sein. Ja, sie zögert. Sie lächelt jetzt ihr eher unübliches Lächeln, Variante 8, das sich ganz allein in ihren Augen abspielt, wo das Moosfarbige plötzlich von einem leichten, wehmütigen, melancholisch düsteren Schimmer überzogen ist, als hätte es einen kleinen, imaginären Trauerflor umgehängt bekommen. Ich frage das alles natürlich nicht ohne Grund, sagt sie. Das beruhigt mich und das macht die Sache langsam wieder etwas berechenbarer. Das ist aber eine längere Geschichte. Will sie mich warnen? Wunderbar. Ich liebe längere Geschichten, wenn ich sie nicht selbst erzählen muss. Da würde ich ohnehin sehr gerne deine Meinung dazu hören. Okay, erzähl, sage ich. Aber vorher hole ich mir noch einen Kaffee. Magst du auch einen? Oh nein, danke, lieber ein stilles Mineralwasser. Das wäre nett. Und ein... Sage ich es oder sage ich es nicht? Ich sage es. Und vielleicht noch so ein kleines Fläschchen von diesem Rotwein? Ja. Okay, und du pass bitte auf, dass sich niemand zu uns dazusetzt, sagt sie. Mach ich. Kaum ist sie weg, muss ich an München denken. Und wenn ich an München denke, denke ich unwillkürlich an einen gewissen Unsicherheitsfaktor, was meine Zukunft betrifft. Vielleicht sollte ich in München doch noch einmal für mein Alkoholratgeberprojekt kämpfen. Das könnte ich in wenigen Wochen hinkriegen. Das schriebe sich praktisch wie von allein. Es müsste ja nicht die reine Verherrlichung sein. Denn auch ich betrachte den Alkohol durchaus kritisch. Mich persönlich stört zum Beispiel am meisten, dass seine Wirkung nachlässt, wenn man aufhört zu trinken. Damit muss man umgehen können. Entweder ich folge der Stimme der Vernunft und höre vorzeitig auf, konkret ungefähr jetzt, dann halbieren sich demnächst die angenehmen Gefühle und werden durch unlustige, schläfrige ersetzt. Das fände ich schade und wäre auch ein bisschen unfair gegenüber Katrin, die mir im Grunde wirklich sehr sympathisch ist und die mir vielleicht noch eine Menge zu erzählen hat. Oder ich folge der Stimme meines Wohlbefindens, dann wird es heute möglicherweise das eine oder andere Gläschen zu viel. Hier wiederum stellt sich die Frage, ob ich das den Münchnern zumuten kann. Überhaupt, wenn ich ihnen dabei auch noch meinen vernunftbegabten Alkoholratgeber verkaufen will, da wäre ein beeinträchtigter Zustand vielleicht eher kontraproduktiv. Aber egal.
Christian Berkel mit der 6. Folge aus dem Roman In einem Zug von Daniel Glattauer. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen. Das ungekürzte Hörbuch erhalten Sie als Download bei Dumont Audiobook sowie als MP3-CD bei der Audio Verlag. Diese Folge können Sie 7 Tage lang im Internet bei uns hören, ndr.de/kultur und in unserer ndr-Kultur-App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs diskutieren heute in Paris auf einem Treffen darüber, welche Rolle Europa bei möglichen Friedensverhandlungen für die Ukraine spielen kann. Hintergrund ist, dass die USA angekündigt haben, in solchen Verhandlungen vorrangig mit Russland zu sprechen und Europa nicht direkt oder nur nachrangig mit einzubeziehen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Karl Schreiber.
Bei dem Krisengipfel wollen Vertreter der EU und mehrere europäische Regierungschefs beraten, was sie zu einer Friedenslösung in der Ukraine beitragen können. Mit dabei sind neben Frankreichs Präsident Macron unter anderem Kanzler Scholz, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premier Starmer. Dieser hat in einer britischen Zeitung gesagt, dass seine Regierung bereit sei, nach Kriegsende zur Friedenssicherung Soldaten in die Ukraine zu senden. Das Treffen in Paris wurde so kurzfristig organisiert, weil diese Woche die USA mit Russland über ein Ende des russischen Angriffskriegs sprechen möchten.